Sie beschreiben die ganze Geschichte aus der Distanz von heute. Und da geht die Hauptfigur, so beginnt auch der Roman, fährt nach New York, um ihren alten Jugendfreund, den Mick, zu suchen. Was bedeutete für diese Roswitha, für eine ehemalige DDR-Bürgerin, wenn man jetzt plötzlich in New York ist?
Also ich kann das jetzt einfach nur aus meiner Warte sagen. Ich bin lange nicht nach Amerika gefahren, weil irgendwo in meinem Kopf wahrscheinlich so ein bisschen festsaß, der Aggressor, der Feind. Und wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, das waren die Bösen, das waren die Cowboys. Ich war natürlich diejenige, die die Indianer aus den Reservaten befreien wollte. Also ich hatte als Kind so Plastik-Indianer und hatte dann gezwungenermaßen, weil ich gerne mal einen Planwagen dazu hatte, zwei Cowboys. Und denen habe ich dann die Pistolen abgebissen, damit die dann auch auf gar keinen Fall gegen meine Indianer kämpfen konnten. Also das war so mein Amerika-Bild. Und ich selbst bin sehr spät nach Amerika gekommen, 2009. Ich bin vorher mal kurz in Florida gewesen, aber das zähle ich jetzt mal nicht mit. Also 2009 nach New York. Ich hatte mich für ein Stipendium beworben, für ein Literaturstipendium im Ledighaus, das also gehört der Familie Rowold, sehr schön in der Nähe von New York, und hatte den Fehler gemacht, vorher beim Goethe-Institut anzufragen, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte. Und dann haben die mich angerufen auf Englisch. Ich dachte ja immer, das Goethe-Institut redet mit mir Deutsch, und hatte gefragt, ob ich auf Englisch dort lesen könnte. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich habe dann tatsächlich gesagt, yes, I can, weil zu anderen Dingen war ich nicht mächtig. Meine Englischkenntnisse, da bin ich so ein bisschen konform mit dieser Roswitha-Figur, bezogen sich nur aus Rocksongs oder aus den Dingen, die ich eben gehört habe. Und ich habe dann ganz schnell innerhalb von einem Vierteljahr einen Englischkurs gemacht. Das war die Menge von anderthalb Jahren, hatte aber dann durchaus nur die Stufe Survival und bin dann in meinem Überlebensenglisch nach Amerika gegangen, einen Monat vor diesem Aufenthalt in dieser Schriftstellerresidenz und habe einen Monat in Harlem gelebt. Und da habe ich mich auf eine sehr schöne Weise Amerika genähert, habe jetzt dort sehr viele Freunde und habe meine ganzen Vorurteile begraben.
Also keine Cowboys, die man entwaffnen musste, gefunden?
Nein, nur nette Menschen.
Ja, das mit der Sprache, das ist lustig. Sie beschreiben diese Frau, die da über die Grenze will und kaum Englisch kann und hat dann Angst vor der Frage, was möchten Sie in den USA? Und sie würde dann sagen, I can get no satisfaction.
Genau, weil sie ist auf einer Scheidungsreise. Und da dachte ich, das wäre doch dann eigentlich der Rocktext, der das am besten beschreiben würde. Und sie sucht ihre Jugendliebe.
Hat das ein reales Vorbild mit der Jugendliebe oder ist dieser Mick auch ein Teil von Ihnen jetzt?
Also in jeder Figur ist ein Teil von mir. Der Mick hat ein reales Vorbild, aber sagen wir mal, das sind 20% davon im Buch. Der Rest ist erfunden. Also es ist immer so eine Mischung aus Realität und Fantasie. Man stellt sich natürlich dann immer jemanden vor, wenn man schreibt. Ich glaube, dass das jedem Schriftsteller so geht, dass man sich was vorstellen muss, jemanden, der dann agiert, der hat dann auch ein bestimmtes Aussehen, weil es das natürlich dann leichter macht, mit dieser Figur zu handeln in dem Buch.
Jetzt kommt diese Hauptfigur, diese Roswitha, in den USA in eine Situation, wo sie in eine Bar geht. Und diese Bar, die heißt KGB und da sind auch lauter Ost-Souvenirs ausgestellt. Die spielen so mit dieser Nostalgie, wenn sie sowas sehen.
Also ich muss generell sagen, dass ich da Probleme damit habe. Also Beispiel in Berlin jetzt am Checkpoint Charlie werden also devotional im Verkauf von Armeemützen bis FDJ-Blusen und aus dem Ausland kommen die Leute und nehmen das als Souvenir mit nach Hause, ohne drüber nachzudenken. Man kann das als Souvenir mit nach Hause nehmen, aber man sollte wenigstens die Geschichten dazu kennen, glaube ich. Die andere Seite der Nostalgie ist, dass natürlich jetzt durch die Arbeitslosigkeit sich das alles so ein bisschen verklärt, das DDR-Leben. Und viele sagen, oh, früher, da war alles viel besser. Und ich glaube, da muss man die Leute einfach immer mal an bestimmte Dinge erinnern. Andere Seite ist, dass man natürlich auch nicht alles verteufeln kann, denn es ist einfach unser Leben gewesen. Wir haben da gelebt in dem Land und es ist ein Stück unserer Biografie und das kann man nicht einfach so negieren.
Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Ist das ein bisschen Aufklärungsarbeit auch gegen diese Nostalgie und gleichzeitig auch zu sagen, das war unser Leben?
Das durchaus. Also ich habe mich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Also ich habe jetzt gerade mal so in alten Schriften in Anführungsstrichen gekramt und habe gefunden, dass ich das Exposé zu diesem Buch vor 25 Jahren schon geschrieben hatte, natürlich ohne diesen New York-Teil. Und ich habe das also mit mir herumgetragen, auch dieser Titel, Wenn die Wale an Land gehen, der existiert seit vielen, vielen Jahren, also eigentlich schon seit DDR-Zeiten, weil ich immer dachte, das war so ein bisschen dieses Sinnbild dafür, dass Dinge geschehen, die man nicht erklären kann. Und ja, ich bin damit lange schwanger gegangen mit diesem Buch und habe gedacht, ich schreibe es, wenn ich den nötigen Abstand zum Stoff habe, und hatte jetzt einfach vor anderthalb Jahren das Gefühl, jetzt ist es soweit. Und habe dann diese New York-Ebene gefunden und dachte, damit kriege ich so ein bisschen Distanz in die Sache.
Ich habe den Eindruck, dass es diese New York-Ebene unbedingt braucht und diese Distanz auch, um wirklich einen klaren, unverklärten, aber auch nicht wütenden Blick auf diese Zeit zu werfen.
Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Ich will auch auf nichts und niemanden mit dem Finger zeigen. Mir ist ganz wichtig, die Dinge zwar zu benennen, aber eher so beiläufig zu benennen. Also nicht als Schrecken, sondern als Bestandteil des Lebens.
Welche Rolle spielt der Humor? Das ist ja trotz allem auch immer wieder witzig.
Ich hoffe, eine sehr große. Also ich bin ein Mensch, der gern lacht. Ich hoffe, ich habe genügend Selbstironie. Also ich hoffe, dass man das dann auch in diesem Buch merkt, dass diese Hauptfigur sich natürlich nicht immer ernst nimmt. Ich selbst lese vornehmlich Bücher, in denen man auch lachen kann. Also ich mag das sehr, wenn das ausgewogen ist zwischen Heiterkeit und Traurigkeit. Also man könnte das vielleicht bei Filmen benennen, Filme von Almodovar, die immer beides haben. Also das ist mir das Liebste und ich möchte ein Leben ohne Humor nicht haben, einfach.
Es gibt für mich etwas, was sowohl die New York-Ebene wie auch die DDR-Ebene miteinander verbindet. Das ist das Bild der Lemminge, das Sie immer wieder brauchen. Also in New York haben wir die Lemminge in der Abflughalle, in der Abfertigungshalle vor der Grenze, und in der DDR haben wir eben schon drüber gesprochen. Leben wir in einer Welt von Lemmingen?
Ich würde schon sagen, ja. Also ich denke, schließe mich dann natürlich ein, dass wir viele Dinge sehr gedankenlos machen und jeder dem anderen hinterherläuft. Also um mal in ein Wespennest zu stechen, alle regen sich jetzt auf über diese ganzen Abhörsachen von Amerika. Aber ich meine, wenn man sich bei Facebook anmeldet und wenn man da seine Sachen postet, muss man sich ja irgendwo bewusst sein, dass das vielleicht von jemandem mitgelesen wird. Also diese ganze Sache Internet, da ist man doch sehr blauäugig und unbedarft.
Ja, das ist natürlich bei uns im Westen jetzt wie Neuland. Das war für Sie im Osten eher klar, denke ich.
Ja, aber ich glaube, dass sich das dann auch so nicht so sehr unterscheidet. Also ich glaube, dass man schon über viele Dinge einfach nicht nachdenkt, dass man die macht in einer gewissen Gedankenlosigkeit und einer folgt dem anderen. Im Osten ist es so gewesen, dass der Spielraum einfach nicht so groß ist. Aber ich denke, im Westen wird der Spielraum auch nicht immer genutzt, den man hat.
Ich möchte die Klammer schließen und nochmal auf die Musik zurückkommen. Ihre Hauptfigur ist am Schluss des Romans unterwegs nach Woodstock. Das ist natürlich ein großes Bild, Woodstock. Ist das, die Rockmusik Woodstock, eigentlich das, was am Schluss der Sehnsuchtsort ihrer Generation ist?
Ich glaube schon, dass das der Sehnsuchtsort ist. Ich glaube, dass der Begriff Woodstock eigentlich für was stehen bleiben wird, von dem viele dann vielleicht in späteren Generationen gar nicht mehr so genau wissen, was es ist. Es wird eine Legende bleiben, es wird immer wieder neu erfunden werden, so wie ich glaube, dass die DDR auch immer wieder neu erfunden wird, solange die Zeit voranschreitet und einfach sich niemand so richtig mehr findet, der sich selbst erinnern wird. Das gehört zur Legendenbildung. Bei Woodstock ist es so, es ist das Symbol einfach für die Musik dieser Zeit, der wir alle ein bisschen nachtrauern.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke für die Fragen.